Ich bin nicht adoptiert worden. Meine liebliche Mutter war dagegen, dass man mich adoptiert, warum auch immer. Also theoretisch hat sie mich immer holen können. Erstens hat sie mich immer holen können. Zweitens hatte ich das Gefühl, das hätte sie nie gemacht, das weiss ich, aber habe ich immer das Gefühl, hey, wenn ich es blöd tue, dann weiss ich nicht, wie sicher mein Plätzchen da noch ist. Weil ich habe natürlich, außer meiner Familie, ich habe wirklich niemanden. Also wirklich gar niemanden gehabt, irgendwo.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen.
Baby Steps, weisst
du? Vor ein paar Monaten habe ich ein Mail bekommen von der Anna. Sie hat mir ihre Familiengeschichte erzählt, eine, wo man könnte verfilmen, theoretisch. Nur ein Happy End, das fehlt leider noch. Ihre biologischen Eltern haben Anna weggegeben. Warum, das weiss sie bis heute nicht. Was sie weiss, ist, dass ihre Verwandten nicht mal eine Stunde Autofahrt von ihr weg wohnen. Wahrscheinlich ohne zu wissen, dass es Anna überhaupt gibt. Aber am besten, sie erzählt euch ihre Geschichte gerade selber.
Hallo, hallo! Moin!
Hallo, Anna!
Hallo, moin!
Hi. Moin, ich sage Aloha bei mir. Es ist ein anderer Podcast, als wir eigentlich sonst normalerweise machen. Oder? Normalerweise reden wir mit jemandem, der irgendwie zu einem bestimmten Thema eine Expertin oder Expert ist. Und bei dir ist es etwas anders. Du hast echt eine ganz spezielle Geschichte, die du uns anvertraut hast. Ich glaube, ich darf es so sagen. Ich glaube, es hat ja einige Überwindung gekostet, das E-Mail zu schicken.
Ja, es hat mich wirklich Überwindung gekostet, weil ich eigentlich vom Typ her nicht so die bin, die so Zeug in die Öffentlichkeit trägt. Also ich habe weder Instagram-Bilder von mir irgendwo noch sonst irgendetwas. Ich bin eigentlich gerne ein bisschen für mich. Und ja, ich habe es jetzt gleich gemacht, weil ich das schon sehr langsam mit mir herumtrage. Das hört man vielleicht später noch, weil meine Geschichte einfach an einem Ort aufhört, wo sie für mich eigentlich kein Ende hat. Aber wir sind wie so ein bisschen die Hände gebunden, weil es nicht weitergeht. Und jetzt habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, also wenn ich schon nichts anderes machen kann, dann mache ich jetzt einfach mal da noch ein bisschen weiter und erzähle die Geschichte einfach, ja.
Genau, und mal schauen, vielleicht, was für Reaktionen darauf kommen. Oder vielleicht hat jemand etwas Ähnliches erlebt. Ich meine, es ist fast nicht vorstellbar, aber vielleicht schon. Aber kommen wir mal ganz, ganz am Anfang an. Nämlich bei deiner Geburt.
Ja, genau. Also es fängt, der erste Teil fängt eben eigentlich ein bisschen später an und zu meiner Geburt, so genau, kommen wir dann eigentlich erst, wenn ich 40 war. Es ist ein bisschen kompliziert, okay. Aber wir kommen dazu.
Also gut.
Genau, also ich habe meine frühesten Erinnerungen so an die Zeit, wo ich so im Alter bin vom Kind. Mhm. Ich sehe mich in einem Haus im Berner Oberland mit vier älteren Brüdern, mit meinen Eltern. Enge Platzverhältnis, fünf Kinder, nicht wahnsinnige finanzielle Mittel, aber alles, was wir so gebraucht haben, haben wir. Und das war meine Familie immer gewesen. Und wenn ich heute von meiner Familie rede, sind das die vier Brüder und meine Eltern. Obwohl die genetisch mit mir tatsächlich gar nichts zu tun haben. Und das habe ich immer gewusst. Ich habe von Anfang an gewusst, dass ich zwar in dieser Familie wohne, aber erst mit etwa 10 Monaten dorthin bekommen. Und zwischen meiner Geburt, als ich gewusst habe, Anna, du bist am 7. April auf die Welt gekommen, in Deutschland, in Stuttgart, und jetzt bist du bei uns, dort dazwischen ist einfach so ein bisschen ein dunkles Loch gewesen und einfach nichts quasi drin. Also mir fehlen, oder haben immer die ersten 10 Monate eigentlich gefehlt. Was ich noch gewusst habe, ist, dass die Frau, die die auf die Welt gebracht hat, die einfach nicht bei sich behalten können. Und das hat mir eigentlich gelenkt. In meiner Primarschulzeit war das für mich überhaupt kein Problem gewesen. Ich war einfach die, die alle gesagt haben, ah, du bist jetzt die Anna. Und so ein bisschen, das ist jetzt die, oder? So in einem kleinen Dörfli.
Ja.
Und alle sich haben gewundert, warum ist das so eine fröhliche? Die müsste doch eigentlich ein bisschen schräg sein. Also mir ist es immer so vorgekommen, als hätten alle das Gefühl gehabt, das kann ja fast nicht sein. dass die so normal durch das Leben geht. Und das bin ich aber wirklich. Also meine Primarschulzeit war total zufrieden gewesen. Ich war gut in der Schule. Ich war sicher der Liebling der Lehrer, weil ich also immer allen recht machen wollte. Ich habe nie gesagt, dass es mir total langweilig ist. Dass ich den Kind furchtbar gefunden habe. Ich war einfach so eine angepasste, liebe Schülerin in der Primar. Ich bin Jugendchor, ich bin Turnen, ich bin... Ja.
Wirklich. Die Eltern, haben die mehr gewusst über die 10 Monate, die dir fehlen in deinem Leben? Oder wie bist du zu deinen Eltern gekommen?
Ja, die haben... Also das Einzige, ich glaube, sie haben nicht viel mehr gewusst. Sie haben tatsächlich nicht viel mehr gewusst, aber wir haben bis heute nie über die Zeit geredet. Aha. Wir reden später auch noch dazu. Und das Einzige, was sie sicher gewusst und was sie mir auch gesagt haben, ist, dass sie mich in einem Heim abgeholt haben. Aha. Und dass ich den ganzen Weg im Auto geschrien wie nichts. Aber sonst haben sie, glaube ich, auch nicht so viel gewusst oder sie haben einmal nichts gesagt. Also ich habe wirklich eigentlich von Geburt bis zu dem Abholen im Heim ja, wirklich nichts gewusst.
Sind deine Brüder, sind die älter oder sind die jünger?
Ja, die sind alle ziemlich viel älter. Also der jüngste Bruder ist 6 Jahre älter als ich. Der älteste Bruder ist 13 Jahre älter, ja.
Und haben deine Eltern jemals mit dir darüber geredet, warum dass sie dich sich holen
kann? Nein, sie haben mir nie einen Grund gesagt. Und was ich auch in dem Moment dann eigentlich nie habe, ja, das war mir nie bewusst gewesen, aber sowieso seit ich selber Kind habe, ist einfach allein das für mich eine unglaubliche Leistung, dass die mich in diese Familie haben eingefädelt, die ja eh schon nicht viel hatte und Platz schon gar nicht. Und einfach 4 Gielen zu erklären, du, jetzt kommt da noch eine und die bleibt im Fall. Also das ist für mich eine wahnsinnige Leistung, wirklich. Und auch von meinen 4 Brüdern, die bis heute nie, also die haben mir in keiner Sekunde irgendwann das Gefühl gegeben, hey, was willst du eigentlich da? Also ich habe denen vielleicht, weiss doch auch nicht, Spielzeug weggenommen oder so, aber ich habe nie, nur für eine Sekunde das Gefühl gehabt, ey, können wir die zurückbringen oder so? Wirklich gar nie. Und das allein wiegt alles auf, was jetzt vielleicht nicht immer nur rosarotisch war. Ja. Wirklich, ja. Also das denke ich mir eine unglaubliche Leistung.
Ja. Also kommen wir zurück in die Primarschule.
Ja, dort musste ich dann eben gehen. Und dann ist es eben, das Elend ist dann gestartet.
Okay.
Schulische Elend, zuerst mal.
Schulische Elend, ja.
Ja, ich bin wirklich von dieser guten Schülerin. Wir haben bei uns schon den Wechsel gehabt nach der 4. Klasse. Also wir sind schon in der 5. Wir müssen in die Oberstufe. Und die ist halt nicht mehr bei uns im Dorf. Es war ein bisschen ein weiterer Weg, aber ein cooler Weg mit dem Velo. Das hat mir alles super gefallen. Aber die Schule ist halt strenger geworden. Ich war einfach total überfordert gewesen. Und vor allem ist das einfach bei mir mit dieser Zeit zusammengekommen, wo ich plötzlich gemerkt habe, es wachsen ja gar nicht alle so auf wie ich. Also es gibt ja tatsächlich die allermeisten Kinder, wohnen wirklich bei ihren Eltern und das sind ihre Brüder. Und ich bin auch viel mehr mit dem konfrontiert worden, weil Mitschüler mich plötzlich gefragt haben, ja, wieso bist du dort, wenn das nicht deine Eltern sind? Und ich dann auch muss sagen, ja, ich weiss eigentlich auch nicht. Also ich bin halt einfach dort. Und das ist einfach eine wirklich schwierige Kombination gewesen. So das schulische, anspruchsvolle, einen weiten Weg und dann einfach auch plötzlich das Interesse an meiner Geschichte. Und ich habe, also Schule ist einfach bei uns daheim nicht so wahnsinnig wichtig gewesen. Dann hatte ich halt einfach Abschiffer ohne Ende. Manchmal denke ich heute, ich glaube, vielen Kindern würde es gut tun. Heute ist der Druck so gross bei vielen Kindern. Bei mir ist der überhaupt, also ich bin halt in der Schule. Und ich bin einfach schlecht geworden. Aber dass ich jetzt Hilfe hat angeboten bekommen, zum Beispiel die schlechten Noten, sie hat einfach unterschrieben und ich bin wieder gegangen. Mhm. Und ich habe auch nie gefragt. Halt. Habe ich mich einfach auch nicht dafür gehabt. Und im Nachhinein hat es mich häufig ein bisschen angeschissen. Weil ich habe wirklich gemeint, ich bin einfach strahldumm. Ja. Und ich arbeite die Schule nicht. Und jetzt merke ich, wenn ich nur ein bisschen Hilfe hatte, wäre es viel besser gegangen. Das reut mich jetzt manchmal, weil ich wirklich dann einfach ganz ein falsches Bild bekommen habe. Ich habe so viel anders zu studieren gehabt. Ja, total. Also ich habe das Passé-Composé nicht gecheckt, als ich es meinen Kindern erklärt Und ich habe gemerkt, oh, easy, das wollte ich mir sagen. Ist ja gar nicht so schwierig. Und das hat mich dann im Nachhinein häufig gereut. Aber dann ist halt gekommen, was hätte müssen kommen. Ich habe dann irgendwann eine Klasse wiederholt. Aber auch das habe ich nie mit jemandem besprochen. Nicht ein Lehrer, wir haben nie ein Gespräch mit einem Lehrer. Mit meinen Eltern schon gar nicht. Ich habe einfach am Ende der Ferien gehört, nach der Ferien bist du im Fall in 2C. Und dann bin ich halt in die 2C. Also ich habe wirklich sehr viel immer sehr allein mit mir ausgemacht und bin einfach allein dadurch, durch ganz viel. Mhm. Und dort habe ich dann auch angefangen zu merken, also für das ich auf diese Welt gekommen bin, hat es ja nicht nur eine Mutter gebraucht, sondern irgendwo muss ja auch noch ein Vater sein. Und in diesem Alter hat mich mein Vater unglaublich, also ich hat alles dafür gegeben, für das ich wüsste, wer das ist. Und weil ich einfach gewusst habe, dass ich in Deutschland auf die Welt gekommen bin, habe ich mir die sträubsten Geschichten ausgedacht. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin sicher so ein Findelkind, irgendwo unter einem Gebüsch gefunden. Und mein Vater ist wahrscheinlich Deutschland, oder irgendwie vom Berner Oberland auf Deutschland. Ja, irgendein Grund muss es ja geben. Das ist sicher irgendein berühmter Politiker oder ein Sportler oder so. Und ich bin dann sein heimliches Kind. Also ja, wirklich, in diesen Teenagerjahren habe ich wirklich, also mir die sträubsten Sachen ausdenkt, was mit mir eigentlich alles hätte können passieren können. Ich habe wirklich einfach gar nichts gewusst. Mhm. Und dann habe ich mir das so ein bisschen angefangen zusammenreimen und bin gleich noch in die Schule natürlich, aber ja, habe die Schule dann abgeschlossen und bin durchgekommen, so ein bisschen, aber nicht grossartig. Und meine Mutter hat in dieser Zeit wahrscheinlich gemerkt, dass sie mich das sehr beschäftigt. Und sie hat aber nie mit mir geredet und sie hat mir aber an einem Tag einen Zettel in die Hand gedrückt mit Adresse und Namen von meiner leiblichen Mutter. Gegen Willen von meinem Vater. Der hat das nicht wollen. Das hat sie dann einfach gesagt, okay, ich gebe dir das jetzt, du darfst einen Brief schreiben, wenn du willst. Ich gebe dir das jetzt, obwohl eigentlich dein Vater nicht einverstanden ist. Ja, und mittlerweile denke ich, sie ist nicht einverstanden sein, war wahrscheinlich eine Angst gewesen. Dass es vielleicht Unruhe gibt in unserer Familie oder dass er mich zu einem gewissen Teil verlieren könnte, ja, ich weiss es nicht. Und dann hatte ich diesen Zettel mit diesem Namen drauf. Ja, und dann habe ich das etwa 3 Tage lang gelesen und dachte, aha, okay, das bist jetzt du. So heisst du. Dort wohnst du. Und das ist gar nicht so wie die Furt. Und dann habe ich in dieser Zeit, ich glaube, ich war 14 oder so, habe ich ihr einen Brief geschrieben.
Warte schnell.
Ja?
Warte schnell. Das ist gar nicht so weit fort. Ich habe gemeint, du seist in Stuttgart auf die Welt gekommen.
Ja, aber dann bin ich ja, die Frau ist eine Schweizer Frau, ist auf Stuttgart mehr auf die Welt bringen, also hat mich geboren in Stuttgart und ist dann wieder zurück in die Schweiz. Und die wohnt auch im Kanton Bern. Also von dort, wo ich aufgewachsen bin, ist es etwa eine knappe Stunde. Also nicht mehr von weit fort und so unerreichbar quasi. Ich habe plötzlich gemerkt, da könnte ich mit dem Zug her gehen läuten und sagen, hallo, ich bin auch noch da. Ja. Aber ich habe ihr einen Brief geschrieben dann, aber erstens habe ich ihn nicht mehr, ich weiss auch nicht mehr, was ich drin geschrieben, aber ich weiss, dass ich ganz viel Anlauf habe gebraucht und ich weiss auch noch sehr gut, dass ich mir unglaublich Mühe habe gegeben, dass dort nichts drin steht, wo irgendwie anklagend wäre. Also ich habe einfach nur gesagt, hallo, so in dem Sinn, hallo, mir geht es im Fall gut, aber es wäre gleich noch schön, ich würde mal etwas von dir hören, so in dem Sinn. Mhm. Und dann habe ich ihn abgeschickt und habe natürlich nie etwas zurückbekommen. Und habe noch ein zweites Mal geschrieben, vielleicht ein Jahr oder so später, und habe auch nie etwas zurückbekommen. Und dann habe ich nicht geschrieben. Ich dachte, okay.
Vielleicht. Und wie ist er da dabei gegangen?
Also es war eigentlich wie nochmal eine Ablehnung. Eigentlich. Also ich bin ja schon auf die Welt gekommen. Also ich habe es nie so empfunden, es hätte mich niemand wollen. Für mich war immer klar, wenn man so etwas macht, das ist kein Spaziergang. Also das macht man nicht aus einer schlechten Laune oder so. Da muss eine unglaubliche Geschichte dahinter sein, dass man sein Kind zurücklässt. Aber es ist schon nochmal wie... Jetzt komme ich in die Nähe und schon wieder sagt sie, nein, sorry, ich kann immer noch nicht oder will immer noch nicht. Ja. Aber es ist, für mich hat es einfach wieder wie gekehrt und ich habe das Gefühl, alles gut, du willst nicht. Und er ist einfach wieder mein Vater. Da habe ich das Gefühl, der muss ja immer noch, auch noch irgendwo sein. Aber ich habe nicht gewusst, ob der von mir weiss. Ja. Ich habe wirklich gar nichts gewusst. Und er ist auch nicht der Vater einfach so in meinem Gedächtnis umgedreht, weil ich das Gefühl hatte, der ist ja dann noch irgendwo.
Wieso hast du von dir aus gedacht, oder wieso bist du natürlich davon ausgegangen, dass der Vater nicht dort ist, wo deine Mutter ist?
Ja, das weiss ich auch nicht. Ich habe einfach das Gefühl, ich habe das nicht zusammengebracht, den Weg auf Deutschland.
Ja.
Okay. Ich habe das Gefühl, also, eine Schweizer Frau, warum geht die auf Deutschland ein Kind gebären? Wenn nicht der Vater von Deutschland ist. Wenn
richtig. Und ein berühmter Sportler ist.
Ja!
In dieser ganzen Zeit, in der du diesen Brief geschrieben hast, ich meine, hast du dann eben nie mit deinen Eltern über das geredet, hast nie deiner Mutter nicht erzählt, hey, ich habe diesen Brief geschickt und er ist nicht zurückgekommen. Warum nicht? Was hat dich denn da zurückgekommen?
Ja, mich hat zurückgehalten, dass wir das schlicht bei keinem Thema gemacht haben. Also das Gespräch, die Art von Gespräch, die hat es einfach gar nie gegeben. Bei uns hat es Gespräche gegeben, Anweisungen. Du machst das, du machst das, du machst das. Hallo, einen guten. Und wenn mein Vater irgendetwas vom Gemeinderat erzählt hat oder so. Aber also wir waren super gewesen, im Still zulassen, im Aufnehmen, was wir müssen erledigen müssen. Aber eben ein Gespräch über die Schule oder über uns. Aber auch bei meinen Brüdern, ich glaube, das war dort nicht viel anders gewesen, ist es nie darum gegangen, hey, wie geht es dir heute? Oder schießt dir das an, dass du dem Franz schon wieder einen Zweier hast? Das war nie ein Thema gewesen. Nie. Also wir mussten alle mega viel helfen. Wir hatten alle wenig Freiheiten gehabt. Wir haben alle sehr wenig persönlich teilt. Und ich glaube, dass das bei mir einfach genau gleich ist wie bei allen anderen. Das hat mir geholfen, weil ich nicht das Gefühl hatte, nur ich, oder? Ich bin schon die andere. Es war einfach bei allen gleich gewesen. Und wir sind uns das wirklich nicht gewohnt gewesen. Bis heute eigentlich nicht. Und das hat mich später... Ja, das ist etwas von dem gewesen, was mich am meisten angeschissen hat. Auch, dass ich später habe gemerkt, hey, Sprache wäre eigentlich das, was ich so gerne hätte. Deutsch war irgendwie das einzige Hauptfach gewesen, wo ich irgendwie Geschichte, Franz und all den anderen Blunder irgendwie ein bisschen retten konnte. Und das hat mich häufig, wie mögen, dass ich einfach auch am Anfang, dass mir so viele Wörter gefehlt haben. Also ich einfach auch einen Wortschatz gehabt, und ich gemerkt habe, da hat überall Lücken. Also ich bin mir das einfach nicht gewohnt.
Ja.
Und das ist wirklich, ja, das hat mir sehr gefehlt.
Und ja, und in der gute Freundin zu dieser Zeit?
Ja, ich hatte eine sehr gute Freundin, die habe ich bis heute. Und bei ihr war es wirklich tatsächlich so, dass ihre Familie mir so ein bisschen die Welt gezeigt hat. Also sie hat wirklich, sie hatte ein grosszügiges Haus, sie hatte einen Riesengarten. Bei ihr hat man alles dürfen, was man bei mir nicht durfte. Sie hatte viel Besuch. Sie hat, ja, einfach so, für mich war das so ein bisschen der Blick gegen aussen. Und mit ihnen habe ich super gehabt, wir sind mit ihnen in die Ferien, also ich bin mit ihnen in die Ferien. Es war wirklich sehr eine coole Zeit gewesen, aber anvertraut hätte ich mich nie. Also ich habe gegen aussen meine Fassade immer aufrechterhalten, und zwar einfach auch darum, gerade in Teenager-Zeit, weil ich einfach, ich habe wie immer das Gefühl gehabt, also mir kann man ja zurückgeben. Ich bin nicht adoptiert worden. Meine liebliche Mutter war dagegen gewesen, dass man mich adoptiert, warum auch immer. Also theoretisch hätte sie mich immer holen können. Erstens hat sie mich immer holen. Zweitens hatte ich das Gefühl, das hätte sie nie gemacht, das weiss ich, aber hatte ich immer das Gefühl, hey, wenn ich es blöd tue, dann weiss ich nicht, wie sicher mein Plätzchen da noch ist. Weil ich habe natürlich, außer meiner Familie, ich habe wirklich niemanden. Also wirklich gar niemanden irgendwo. Kein Grossvater oder keine Tante. Also ich habe überhaupt null soziales Netz gehabt, außer diesen vier Brüdern und meinen Eltern. Und das habe ich nicht aufs Spiel gesetzt. Darum habe ich auch nie jemandem etwas gesagt von dem. Ich habe meine Briefe geschrieben, nie etwas zurückbekommen und das war's. Ja. Und für mich war nachher klar gewesen, nach der Schule, ich muss irgendetwas, ich will etwas machen mit Kind. Ich muss irgendwie, habe das Gefühl gehabt, jemand muss doch die Kinder mal verstehen. Also irgendwie. Und dann habe ich wirklich tatsächlich, dann hat es noch den Semmer gegeben, zu meinem Glück, weil Matur hat ja unter diesen Umständen im Leben nie geschafft. Und ich habe es dann zum Glück an Semmer geschafft, bei dort in die Schule. Und dort ist es mir dann einfacher gegangen, allein, weil dort sind die Fächer, die mir liegen, sind viel schmäler gewichtet worden. Die ganzen pädagogischen Sachen, Praktikum, Psychologie, Deutsch, endlich hat auch mal etwas gezählt. Auf Rand und Geschichte und das ganze Zeug habe ich auslassen. Und das war mein Glück gewesen, dass ich dann wirklich an Semmer konnte. Und er hat dann gewechselt, hat dann gezügelt und ist weiter weggekommen von uns daheim. Und dann bin ich mit 19 in eine WG gezügelt. Und dort ist mir das dann wirklich aufgefallen mit dieser Sprache, die du jetzt vorhin gesagt hast. Dort habe ich plötzlich gemerkt, wie die reden. Also wir haben zum Beispiel am ersten Tag, als ich eingezogen bin, haben wir zusammen zu Nacht gegessen und dann hat mir eine Mitbewohnerin von mir gesagt, du Anna, ich habe gerne gemeint, du seist so oberflächlich, aber das stimmt ja gar nicht. Und dann habe ich mir das Wort gespeichert, ich habe nicht gewusst, was das heisst. Und bin hinterher ins Lexikon geschaut, oberflächlich. Und wirklich so ist mir das mit so vielen Sachen gegangen, dass ich einfach gar nicht gewusst, was die von mir wollen. Ich bin der Sprache eigentlich erst dann so ein bisschen auf die Schliche gekommen. Ja, das ist wirklich verrückt. Ja.
Und wie hat es denn ausgesehen mit deiner eigenen, wie soll ich sagen, emotionalen, wie sagt man das? Weißt du, der emotionale Fächer, das meine ich eben, ich glaube, wenn man im Sprachfeld kann man dann gar nicht benennen, wie man sich fühlt.
Nein, das habe ich
also
auch nicht.
Dann ist es halt, ja.
Nein, ich bin wirklich auch so, also ich war ja nie eine von diesen von den coolen Mädchen gewesen, mit vielen Freundinnen. Ich war die gewesen, so ein bisschen verschüpft und so ein bisschen, ich bin zwar gewählt worden, weil ich gut war im Sport, aber nicht, weil sie mich super gefunden haben. Ich bin wirklich mehr so ein bisschen die Verschüpfte gewesen. Ja, ja, von mir keine Ahnung gehabt. Also wirklich nicht. Nein, wirklich, ich habe überhaupt nicht gewusst, wer ich bin und was ich will überhaupt. Ich bin einfach näher wieder im Semmer gerne mit der Schule und das war super gewesen. Und nachher in dieser Zeit habe ich halt durch das Zügeln und das erste Mal allein wohnen und dann Semmer irgendwie stemmen, ist meine Geschichte wirklich weit so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Da habe ich nicht mehr so viel... Ja, da habe ich auch wirklich viele Jahre gar nicht mehr unternommen oder gar nicht mehr an dem herumgestudiert. Also schon, so Gedanken kommen einem immer. Also zum Beispiel, wenn man zum Doktor geht, das kennen alle, die nicht bei den lieblichen Eltern aufwachsen, dann fragt sie sich immer, ja, habt ihr in eurem familiären Umfeld jemanden mit dieser oder dieser Krankheit? Oder ist jemand bei euch wirklich auch so gross? Und dann kannst du einfach entweder sagen, Nein, und lügst halt irgendetwas. Oder du musst jedes Mal sagen, ja, sorry, keine Ahnung, ich kenne niemanden, der mit mir genetisch verwandt ist. Also du wirst mit dem so viel konfrontiert, aber ich habe einfach nicht mehr weitergemacht. Ich habe einfach, ja, ich bin in der Schule, habe meine erste Stelle angenommen, eben im Aargau, da bin ich noch. Und habe geschafft, habe viel geschafft und habe das genossen und einfach zuerst mal wirklich so ein bisschen das Leben kennengelernt, weil das habe ich vorher eben schon nicht so gehabt. Und dann, ja, dann habe ich zum Glück meinen Mann kennengelernt. Wir haben eine Familie gegründet. Dann ist alles andere im Vordergrund, bis zu dem Moment, wo ich schwanger geworden bin. Und dann hat meine Geschichte eigentlich vorangefangen. Weil ich dann gewusst, wie das ist, oder? Also ich habe dann gewusst, okay, was für Ängste sind da dabei, was für Freude, also die ganzen Emotionen gehst du ja dann dort wirklich dadurch. Und ich habe gemerkt nach der Geburt, es ist tatsächlich so, wie ich das für mich immer zusammengereimt habe. Also wenn du ein Kind auf die Welt gebracht hast, dann lässt du das nicht einfach so ein bisschen zurück, weil es dich gerade lustig tücht, sondern da muss irgendetwas dahinter sein, dass man das wirklich macht. Und das hat mich so ein bisschen bestätigt drin, dass ich wirklich nie, und das ist lustig, dass mir das ganz viele Leute immer haben gesagt, alle Leute haben immer gesagt, wieso bist du nicht verrückt? Oder wieso... Ja, wieso schießt sie das nicht an, dass das bei dir so war? Und das, habe ich nie, das Gefühl habe ich wirklich nie gehabt. Nie. Ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, die haben das auch nicht so wollen. Für euch ist es für sie viel schlimmer als für mich. Also, bei mir geht es ja. Das ist wirklich, das habe ich wirklich nie gehabt. Und als unser erster Sohn auf die Welt kam, dann habe ich die Geburtsanzeige an meine Mutter geschickt, an meine liebliche Mutter geschickt. Und habe dazu geschrieben, du bist im Fall grossi. Das wäre dein Grosskind. Wenn du willst, wir sind jederzeit da. Komm vorbei oder was auch immer. Und ich weiss noch, dass ich auf das Kuvert eigentlich nicht hinten drauf meinen Namen und alles schreiben wollte. Weil ich das Gefühl hatte, vielleicht rührt es sich dann fort. Und ich habe es aber dann gleich drauf geschrieben, weil ich einfach wollte sicher sein, dass die Post das zurückschicken würde, wenn sie gezügelt wäre. Und ich habe es aber tatsächlich nie zurückbekommen, aber habe auch nie irgendeine Reaktion darauf bekommen. Und dann bei unserem zweiten oder dritten Kind haben wir das genau gleiche auch gemacht, haben wir die Geburtsanzeige auch geschickt. Und ich habe wirklich bis heute nie irgendetwas gehört. Ja, und eigentlich habe ich gedacht, dass es mich mehr mag, aber vielleicht habe ich wie schon ein bisschen damit gerechnet. Und ich habe einfach gemerkt, ich kann, also das ist auch einfach nur ein Glück, ich kann sehr gut mit mir sein. Und ich habe immer alles mit mir selber abgemacht und ausgekehrt. Und ich habe mich auf mich einfach mein ganzes Leben lang verlassen. Und mit dem gehe ich einfach ja, durch jede Situation durch. Jetzt gerade in den ersten Monaten bin ich einfach wirklich ganz allein gewesen. Da kommen wir dann noch dazu. Wirklich ganz allein in all diesen komischen Situationen. Und das, ja, ich bin einfach für mich immer die Erste gewesen, die irgendwie mir ist beiseite gestanden. Und das ist bis heute. Ist vielleicht für alle rundum nicht immer einfach, weil ich bin wirklich, das ist jetzt so ein Hick von denen, wo ja die Psychologin mir wahrscheinlich gerade unter die Nase reiben würde. Das ist wirklich das. Ich bin einfach sehr in vielen Sachen ein bisschen kompromisslos. Also ich mache die Sachen sehr gerne selber, weil ich einfach weiss, wie es für mich am besten ist und wie ich das für mich will. Das ist sicher etwas, was ich so aus dieser Zeit mitgenommen habe. Ja.
Hast du jemals darüber spekuliert? Also hast du sicher gemacht, warum das keine Antwort ist gekommen?
Ja, das habe ich mir schon überlegt. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass meine liebliche Mutter wie dieser Geschichte nie in die Augen geschaut hat. Also ich habe das Gefühl, ich wohne mit meiner Geschichte irgendwo im Keller bei ihr. Und ich glaube, wenn sie die Klappe auftun würde, dann käme ich weiss nicht was alles ans Tageslicht. Und ich habe mir manchmal gewünscht, dass sie, wenn sie die Kellertür, das Falltor irgendwie auftun würde, dass einfach nur ich raus könnte. Weil wenn es nur ich wäre, ich tue ihr ja nichts. Also ich mache ihr weder Vorwürfe noch wirklich, wirklich null. Das Einzige, was mich würde interessieren, wäre ihre Geschichte, was vor mir passiert ist. Ich würde ihr gerne meine Geschichte erzählen und vor allem ihr auch zeigen, hey, es ist alles gut. Also macht ihr keine Vorwürfe, ich habe ein wunderbares Leben heute tatsächlich und man kann auch ein gutes Leben haben oder sich für ein gutes Leben entscheiden, wenn man traurig anfällt. Und das würde ich ihr einfach sehr gerne sagen, aber ich habe das Gefühl, mehr gibt es bei ihr nicht als einfach mehr als Anna, sondern bei mir kommt die ganze Geschichte von früher und von vorher zum Vorschein und das kann sie wahrscheinlich wie nicht trennen. Denke ich jetzt mal. Also das Einzige, was ich noch weiss von meiner Mutter, ist, dass sie vor mir schon mal ein Kind geboren hat, aber allein irgendwo und das bei der Geburt ist gestorben. Das allein, oder, ist ja eine Geschichte für sich. Und darum finde ich auch, hat sie einen unglaublichen Fortschritt gemacht und für mich das Allerbeste, dass sie sich nachher für mich einen Platz gesucht hat, wo sie das nicht wieder allein muss probieren. Und wenn das Deutschland ist, aber sie hat wirklich mir etwas Gutes wollen tun und sich auch. Und das war ihre Art von Sorgfalt gewesen. Also so interpretiere ich es jetzt einfach, dass sie wirklich beim zweiten Mal einen grossen Fortschritt schon gemacht hat und ich jetzt lebe. Ich denke, dass es das ist, dass sie das einfach nie ja, wirklich auf die Seite gestellt hat und das ist immer noch am gleichen Ort wie vor 40, 50 Jahren. Das nehme ich an, ja. Das ist ja bei meinem Vater etwas anders, da kommen wir näher dazu. Darum habe ich so ein bisschen den Vergleich vielleicht, ja. Mhm. Und es ist, also ja, es ist wirklich so, dass ich, ja, dass ich nach der Geburt von meinen drei Buben das wie wieder so ein bisschen abgehakt habe. Also erstens sind ja Tage und Nächte voll, wenn man drei kleine Kinder hat. Und es ist einfach auch ein Thema für mich, das ich nicht einfach kann führen kann, schnell. Also wenn ich 3 Stunden frei habe, das reicht nicht, um mich da reinzugeben. Ich muss einfach über längere Zeit so ein bisschen Freiräume haben, wo ich mich wieder ein bisschen reinknäulen kann und so an das Ort her spüren, wie das alles war oder wo ich überhaupt im Moment gerade stehe. Und darum ist in dieser Kleinkinderzeit, habe ich auch, eben ausser die Geburtsanzeige geschickt, wirklich nichts gemacht. Und dann ist mein jüngster Bub irgendwann in Kind gekommen. Und nachher habe ich gemerkt, so tatsächlich, jetzt hat man regelmässig ab und zu wieder ein bisschen mehr Zeit. Und dann ist es, ja, wie immer, wenn es in meinem Leben mal ein bisschen Zeit gegeben hat, ist einfach das Thema das Erste, das kommt. Also bei mir ist es nicht, ich will ins Fitness oder gehe Wellness oder so, das ist bei mir nie ein Thema gewesen, sondern in diesem Moment ist einfach zuverlässig das Thema, hey, soll ich noch mal etwas probieren? Ist bei mir immer gerade als Erstes gekommen. Und das habe ich dann tatsächlich mir ganz fest vorgenommen und dachte, okay, jetzt sind alle drei in der Schule oder eben im Kind in der Schule, jetzt muss irgendetwas gehen. Weil ich habe gemerkt, la Ruhe kann ich es einfach nicht. es kommt immer wieder, es ist nicht abgeschlossen, es beschäftigt mich wirklich, sobald ich irgendwo eine Lücke habe. Und ich habe einfach nicht gewusst, wie. Also ich wusste, meine Mutter, also das ist jetzt wirklich vergeudete Zeit, da muss ich wie nicht mehr. Das geht wirklich nicht. Vom Vater weiss ich nichts. Meine Eltern fragen, kannst du vergessen?
Und immer weiss, noch? Auch jetzt ja. noch?
Ja, auch jetzt, die wissen gar nichts. Mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Meine Mutter weiss nichts. Die weiss nichts. Ja, und zwar weiss ich nicht nichts, weil wir eine schlechte Beziehung hätten zueinander, sondern weil ich einfach mit ihr über das nicht reden kann. Ich kann mit ihr nicht über diese Zeit reden. Wir haben das nie gemacht und ich finde wieder Anfang nicht. Und wenn wir telefonieren oder wenn ich heimgehe, dann reden wir einfach über anders und haben trotzdem eine gute Zeit. Ja, und weil das jetzt halt wirklich nicht ist in Frage kam, habe ich dann überlegt, was ich sonst noch machen könnte. Und einer meiner Brüder habe ich dann gedacht, ja, den könnte ich mal fragen, ob er mal Leute oder so. Ja. Aber das habe ich dann auch wieder verworfen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ah, nein, komm, ich muss selber, eben ich, oder? Ich bin die alles selber muss. Und irgendwann, und das hat sich bei mir so bewährt, ich habe wirklich den Sachen immer ganz viel Zeit gelassen. Darum bin ich wahrscheinlich erst jetzt dort, wo ich bin, mit gleich 50. Es geht bei mir alles sehr lang, aber dafür fühlt es sich eigentlich dann immer richtig an. Also ich mache nie so Hauruck-Übungen, sondern ich habe einfach gewartet, habe das Gefühl gehabt, irgendwann kommt mir etwas in den Sinn, wie das weitergeht. Und das ist wirklich passiert. Ganz komisch ist mir irgendwann in den Sinn gekommen, hey, ich hatte doch einen Vormund gehabt. Und das war gleichzeitig auch noch mein Götti gewesen. Ich habe den zwar praktisch nie gesehen, außer der Komfort-Taufe. Ja. Aber der muss es sein. Und an den habe ich wirklich ganz wenige Erinnerungen gehabt, aber durchaus einfach sehr schöne. Ich habe plötzlich Briefe in meinem Kopf so zusammengezimmert, ohne Text, aber ich habe einfach immer die wunderschöne Schrift gesehen von diesem Mann. Und dachte, hey, wer so schön schreibt, das ist einfach ein guter. Jetzt suche ich den. Und dann habe ich den gesucht. Im Dezember 2015. Und er hat sogar auch noch am gleichen Ort gewohnt. Und dann habe ich dann geschrieben, er ausgerechnet, und dachte, scheisse, der muss 80 sein. Aber okay, wenn der noch lebt, ich schreibe dem jetzt mal einen Brief und habe dem einen Brief geschrieben. Also das tönt jetzt so schnell. Ich habe wahrscheinlich zwei Blöcke durchgelassen, bis ich dem mal einen Brief kam und ich das Gefühl hatte, du nicht auf die Post, das ist noch mal ein Jahr gegangen. Und nachher habe ich dem den Brief geschickt und habe das Gefühl gehabt, also der muss jetzt antworten. Und es ist wirklich ganz kurz gegangen, hat er mir per Mail, ich konnte es ja nicht können glauben, zurückgeschrieben. Unglaublich. Und er geschrieben, hey, super, ja, ich weiss, wer du bist. Und komm vorbei, ich lade dich ein zu mir jetzt Mittag. Oh nein, da ist mir natürlich das Herz in die Hose gefallen. Wirklich etwa 3 Tage später. Komm vorbei am 28. Dezember. Das war so Weihnachtszeit. Ich so, okay, ja, no, also gut, ja, klar, dann gar nicht. Ich bin losgetuckert. Ich habe mich wirklich zweimal verfahren. Ich war so nervös gewesen. Ich habe mich zweimal verfahren auf dem Weg. Und nachher fahre ich auf den Parkplatz von dieser Überbauung. Ich wusste, der muss alt sein. Hey, dann steht dort so ein Mann mit einem Haken stecken. Und wirklich mit so einem krummen Rücken. Und ich dachte, hey Anna, du spinnst. Also, was willst du? Der weiss doch nichts. Also, was willst du von diesem armen Mann? Und dann bin ich ausgestiegen und habe ihm geholfen, in seine Wohnung zurückgelaufen. Wirklich ganz langsam. Hey, wirklich. Und dann dachte ich, hey, nein, wie mache ich jetzt das? Wie komme ich aus dem wieder raus? Das ist komisch, oder? Und dann sind wir dort rein. Und dann hat er hat mich ja zum Mittag eingeladen. Und dann er hat mich dann gebeten, für uns zwei eine Fertigpizza zu machen. So lustig. Weil seine Frau ist gestorben, ein paar Jahre vorher. Und dann haben wir eine Fertigpizza gegessen. Und dann habe ich gemerkt, hey, der ist wirklich noch voll fit im Kopf.
Ja.
Das ist gar nicht, aber im Kopf voll fit. Ja, und er hat mir sein ganzes Leben erzählt. Und seine einfach alle Geschichten, die ich eigentlich habe gehört, aber eigentlich wäre meine Geschichte ja dran gewesen. Und ja, wirklich, nach 3 Stunden habe ich gedacht, hey, ich gehe da heim und weiss nichts. Und ja, immer wieder angefangen gesagt, du, Peter, eben, warum ich eigentlich bin gekommen? Und er, ja, und einer von meinen Söhnen, Und ich so, nein, Hilfe, hey. Boah. Und dann irgendwann hat er gesagt, ja, jetzt machen wir noch einen Kaffee. Und dann dachte ich so, jetzt muss irgendetwas passieren. Und nachher hat er wirklich das Kaffee getrunken und hat gesagt, so, Anna, und jetzt erzähle ich von dir. Und ich so, okay. Super, er hat es nicht vergessen. Tatsächlich. Und er hat in einer Geschichte mir einfach ganz viele Sachen erzählt. Ja, also ich habe das erste Mal gehört, wer meine Mutter wirklich ist, wie alt sie war bei meiner Geburt, dass das tatsächlich stimmt, dass ich in Deutschland auf die Welt gekommen, aber nicht unter einem Gebüsch, sondern in einem Spital. Er hat mir gesagt, dass ich einen Vater habe, der Schweizer ist. Da dachte ich, ja, nein, also zirk nicht. Tatsächlich. Er hat mir auch können sagen, ich habe immer nicht gewusst, dass mein Vater überhaupt etwas weiss, dass es mir gibt. Er hat sich erinnert, dass er mit dem Mann ein Vaterschaftsprotokoll hat aufgenommen und dass er das unterschrieben hat. Er hat mir das auch erzählt von dem Mädchen, der vor mir eben auf die Welt kam, der bei der Geburt ist gestorben. Das hat er noch gewusst. Und er hat mir ganz viele Sachen erzählt. Und dann hat er plötzlich gesagt, aber weisst du was? Er ist aufgestanden, hat das Telefon geholt und ein Zettel mit einem Nummer drauf und gesagt, schau, jetzt läutest du auf das Nummer an, das ist die Gemeinde von diesem Dorf, wo deine Mutter wohnt, deine liebliche Mutter. Jetzt läutest du denen an, die haben im Fall noch alle deine Unterlagen, da steht das alles drin. Und dann dachte ich, aha, ja, auf diese Idee bin ich jetzt tatsächlich in all diesen Jahren nie gekommen. Und dann habe ich gesagt, ehrlich Mensch und so, ja gut, also gut, dann habe ich dort angeläutet. Ich habe gesagt, grüß dich mal, ich bin Frau sowieso. Ich hätte gerne meine Unterlagen. Ich bin so und so auf die Welt gekommen, das und das ist meine Mutter. Ich will gerne meine Unterlagen holen. Und dann sagt die Frau mir, da habe ich tatsächlich kurz überlegt, ob ich soll mich umschulen soll und kurzfristig alle Gemeindeangestellten soll schulen, wie man so etwas macht. Dann sagt die mir am Telefon, ja dir, aber ihr seid ja schon über 40. Dann sagt, ja, ich weiss schon. Aber es interessiert mich einfach jetzt, meine Geschichte. Und sie sagt, ja, also das kann sie sich nicht vorstellen, dass sie die Unterlagen noch haben. Die haben sie sicher geschreddert. Hey, ich bin wirklich... Nein, ich konnte es einfach nicht glauben. Ich habe gesagt, ja, aber das ist ja nicht wahr. Das ist ja meine Geschichte. Wie kommen dir auf die Idee, das Zeug vorzurühren, bevor ihr das mir gebt? Das sind doch meine Unterlagen. Ja, dann ist er nie in Recht gewesen, peinlich und so weiter. Dann hat sie gesagt, ja, sie wissen nicht. Also sie hat keine Ahnung, wo die könnten sein. Ja, sie läuten mir an in 2 Wochen. Dann bin ich wirklich dort abgehakt und gesagt, hey, wenn das wahr ist, dann habe ich keine Chance, irgendetwas herauszufinden. Das war wirklich der Horror gewesen. Und dann bin ich hey, und habe das Gefühl gehabt, okay, gut. Alles, was ich mündlich noch erfahren habe von diesem uralten Mann, das ist schon viel. Mhm. Aber genaueres gibt es wahrscheinlich nie.
Hat er dir können etwas über die Umstände eben von deiner Geburt erzählen? Also hast du nicht dürfen sein oder hat er irgendwie etwas über das gewusst?
Ja, also er hat gesagt, dass meine liebliche Mutter in einem ganz selber schon ein uneheliches Kind war und in einem ganz schrägen Umfeld aufgewachsen ist mit einem Onkel, wo auf keinen Fall hat dürfen wissen, dass sie schon wieder schwanger ist und mit einer Mutter, die einfach auch das auf keinen Fall hat dürfen wissen und dass das der Grund war, warum sie nachher auf Deutschland ist gegangen. Ja. Und das hat er mir so erzählt, das habe ich nie gefunden, wo das steht, aber das ist sicher so, also das glaube ich auch, dass das wirklich so ist. Und die gute Frau von der Gemeinde hat mir dann tatsächlich angerufen und hat gesagt, ja, sie finde noch Unterlagen von mir. Sie finden wirklich noch Unterlagen. Sie geben einfach nicht so viel, aber ich soll vorbeikommen. Und dann dachte ich, Judi, hui. Dann bin ich im Januar wieder Peter wieder abgeholt, sind wir zu zweit eingeheicht, auf die Gemeinde marschiert. Ja, er hat gesagt, er kommt mit. Er hat gesagt, Anna,
ja, super.
Du brauchst jemanden, der da mitkommt. Und ich dachte, ja, genau. Und dann bin ich da mit dem klepperigen Mantel auf die Gemeinde. Und es ist wirklich, er ist auf dem Tisch ist so ein Mäppchen gelegen. Und dann dachte ich, leck mir. Jetzt passiert das, jetzt sehe ich das erste Mal mein Zeug. Und dann haben wir in so ein Zimmer dürfen und dann hat sie gesagt, wir dürfen das anschauen, wir haben höchstens einfach eine Stunde, weil dann das Zimmer wird dann gebraucht. Und wenn jetzt etwas ganz wichtig wäre, dann würde sie mir das sonst kopieren. Und dann hat gesagt, jeder Buchstabe ist für mich wichtig. Ich weiss nichts. Jeder Buchstabe ist wichtig. Und dann hat sie gesagt, ja, so 10 Seiten, das könnte sie sonst machen. Und dann dachte ich, okay. Und natürlich, oder ich scheuchere von dem, was ich das Gefühl hatte, okay, ich zähle schön, dass es nur 10 sind. Und alle anderen habe ich dann mit dem Handy gefotelt. Und habe dort relativ schnell das Zeug überflogen. Einfach weil das ist so viel gewesen. Aber es hat dann schon Sätze gehabt, ich lese dann ein paar vor, wo ich das Gefühl hatte, also aus welchem Jahrhundert ist das? Ich habe das einfach nicht mit mir zusammengebracht. Die Schrift und die Tatsache einfach nicht mit mir zusammengebracht. Und ich habe das erste Mal dann meine Geburtsurkunde gesehen und habe gesehen, wie wirklich am 7. April auf die Welt kam. Das stimmt. Und als ich das Vaterschaftsprotokoll aufschlage und weiss, da steht irgendwo drauf, der Name von meinem Vater, ist die Frau in das Büro gekommen. Und dann steht sie so hinter mir. Und dann dachte ich, das geht gar nicht. Jetzt lest die vor mir, lest die den Namen von meinem Vater. Weil ich einfach mich so schnell, nicht so schnell auf allen Fötzen habe. Und das hat mich so gestresst. Aber ich habe nicht getraut, zu sagen, hey, könnt ihr uns im Fall mal einfach allein da. Habe ich mich nicht getraut, aber ich habe mich so aufgeregt. Ich dachte, was macht jetzt die da? Das ist meine Geschichte, das sind meine Zettel. Die sollen jetzt einfach raus. Und dann habe ich das Zeug gelesen. Und einen, also was mich immer wieder, einfach was mich wirklich unglaublich dicht. Also ich habe einen Brief, der von Stadt Stuttgart, vom Jugendamt Stuttgart, in die Schweiz ist geschickt worden an die Gemeinde, an meine Heimatgemeinde, wo meine Mutter, die leibliche Mutter, lebt. Und der ist am 8. August 1972 geschickt worden. Das heisst, ich bin schon über vier Monate alt. Zu diesem Zeitpunkt schreibt das Jugendamt Stuttgart: Sehr geehrte Damen und Herren, Frau M. hat am 7. April in Stuttgart entbunden. Das Kind Anna befindet sich seit dem 27. April im Veraheim. Frau M. fuhr Ende April zur Regelung persönlicher Angelegenheiten in die Schweiz zurück. In der Zwischenzeit ist keine Meldung von ihr eingegangen. Also 4 Monate hat sie sich nicht gemeldet. Und jetzt der Gipfel, jetzt geht es um Köln. Das Kind, pro Tag 33 D-Mark habe ich gekostet. Und dann musste ich noch ins Spital für eine Lymphdrüsenbehandlung, 971 D-Mark. All diese Kosten sind bei uns zur Zahlung angemeldet. Und niemand zahlt. Es geht immer noch ums Geld, nach über 4 Monaten. Und dann schreiben sie: Wir bitten nunmehr im Wege der Amtshilfe um Auskunft über die wirtschaftlichen Verhältnisse von Frau M. und wie lange soll das Kind noch in Stuttgart bleiben? Besteht nicht die Möglichkeit, dass die Mutter ihr Kind zu sich nimmt. Für Ihre Bemühungen in dieser Angelegenheit danken wir Ihnen verbindlich. Hochachtungsvoll, Jakob sowieso. Und da hat es mich am Anfang, ich dachte, hey, 4 Monate liege ich dort in irgendeinem Kinderheim, zwischenzeitlich noch im Spital scheinbar, mit irgendeiner Krankheit. Und nach 4 Monaten fragt mal jemand, ob man mich vielleicht abholen könnte. Also da hat es mich, das habe ich nicht glauben. Das hat mich wirklich verrückt. Und auf diesen Brief aber hat nachher die Gemeinde an meine lieblichen Eltern einen Brief geschickt. Der ist auch sehr cool. Ich lese natürlich nicht ganz vor, aber einfach mein Lieblingssatz. Da muss man dazu wissen, dass beide von meinen lieblichen Eltern einen Hintergrund in der Landwirtschaft haben. Mhm. Das ist sehr wichtig. Wenn das Kind in Deutschland lebt, ist das sehr wichtig, weil dort steht drinnen: Sehr geehrtes Fräulein, leider haben Sie nun schon lange nichts mehr von sich hören lassen. Wir hofften immer, dass Sie an einem Regentag mit Herrn F. bei uns erscheinen würden. Also die haben darauf gewartet, dass es in der Schweiz schifft, weil wenn es regnet, können die Bauern ja auf das Büro. Und jetzt hat es halt 4,5 Monate nicht geschifft. Es ist halt niemand ins Büro gegangen. Und nachher geht es wieder um das Geld, dass sie doch bitte das Zeug zahlen sollen in Deutschland. Und am Schluss, auch sehr schön: Etwas beunruhigt sind wir über die Tatsache, dass sich Anna immer noch in Stuttgart befindet. Mittlerweile haben wir den 30. August. In erster Linie sind Sie für Ihr Kind verantwortlich und sollten es entweder abholen oder dann die Mittel bereitstellen, damit es abgeholt werden kann. Wenn Sie es weiterhin ohne etwas zu unternehmen in Deutschland lassen, müssen Sie sich den Vorwurf gefallen lassen, dass Sie sich zu wenig um Ihr Kind kümmern. Mit vorzüglicher Hochachtung grüßt Sie der Vorsteher des Jugendamtes. Also jetzt bin ich schon 5 Monate alt.
Aber Sie müssten sich vielleicht langsam damit abfinden, dass Sie sich den Vorwurf gefallen müssen, dass Sie sich zu wenig um das Kind kümmern. Ja.
Aber viel mehr Viel mehr, als dass mich das ärgert, dass meine lieblichen Eltern nichts machen. Also, die sind einfach überfordert, können nicht, was auch immer. Viel mehr nervt mich, dass die komischen Ämter sich 5 Monate lang irgendwelche hochgeschraubten, vorzüglichen Hochachtung hin und her schicken, anstatt dass sie würden checken, hey, die zwei aus irgendeinem Grund können die nicht. Mhm. Also jetzt müssen wir halt irgendetwas machen, ohne die beiden.
Mhm. Also, es klingt fast ein bisschen so, als wäre das gar nicht so, weißt du, speziell.
Ja.
Als wäre deine Geschichte halt einfach eine von ganz vielen. Also weißt du, man hat jetzt das Gefühl, dass sie da am
also sie haben gar keinen
Stress.
Nein, gar nicht. Nein, genau. Aber ich habe mir das überlegt bei meinen Kindern. Oder? Also jetzt bin ich 5 Monate ja. alt. Also wenn ich mir meine Kinder vorstelle, 5 Monate ohne Bezugsperson, ohne Eltern, irgendwo in Deutschland, einfach eh mit mir, das finde ich eine furchtbare Vorstellung. Ja. Das ist unglaublich.
Aber da wirst du nicht traurig für dich selber, wenn du an das denkst?
Nicht mehr. Also ich glaube, auch wenn ich das früher hätte bekommen, noch mehr. Und es hat schon Momente gehabt, so, also dann im Büro unter dieser Frau, sowieso ihren Adleraugen eh nicht. Aber nachher hat es schon Momente gehabt, wo ich so gelesen habe, nein, das gibt es gar nicht. Also ich habe es einfach nicht mit mir zusammengebracht. Mit euch, das tönt so uralt. Und so uralt bin, also fühle ich mich einfach noch nicht, dass das meine Geschichte kann sein. Ich habe immer das Gefühl, die reden von jemand anderem. Und ich glaube, einfach weil ich heute an einem guten Ort stehe und weiss, es geht mir gut, denke ich, ja, okay, jetzt ist es halt so gewesen. Aber traurig ist es, ja, traurig ist es wirklich. Gut, es hat noch keine Mail gegeben, nichts, aber mit euch 5 Monate für 2 Briefe hin und her ist relativ lang. Und dann habe ich eben irgendwann den Namen von meinem Vater gelesen, aber vorher finde ich auch noch etwas Letztes, was ich noch von diesen lieben Jugendhilfe schnell noch lesen muss. Das finde ich auch sehr gut. Die haben mir noch ein Arztzeugnis ausgestellt. Weil nur mit einem Arztzeugnis darf ein Kind in ein anderes Land. Und dort steht, eben, wir haben ein Arztzeugnis geschrieben, die kleine Anna darf jederzeit bei uns abgeholt werden. Wir bitten uns zuvor um einen kurzen Bescheid. Es wäre noch gut, wenn sie schnell würde sagen, was sie mich hier holen kann. Und das Arztzeugnis, das hat mich nachdenklich gemacht. Ich sage dir nachher, warum. Vielleicht kommst du selber drauf. Das Kind Anna, geboren am 7. April, ist organisch gesund und frei von ansteckenden Krankheiten. Die körperliche und geistige Entwicklung ist bis jetzt altersgemäß. Erkrankungen sind nicht aufgetreten. Stimmt ja eigentlich nicht, ich war am Spital, aber okay. Das Kind ist sehr freundlich, es lacht, fixiert und greift. Alle neurologischen Befunde sind normal. Dann kommt der Absatz. Das Kind ist zur Adoption geeignet. Und das kombiniere ich einfach immer mit meiner grössten Frage. In all diesen Berichten, jetzt auch da, steht immer, ich war immer so ein fröhliches Kind gewesen. Immer. Ich habe alle angelacht, ich war immer fröhlich und quietschfidel gewesen. Und das ist eigentlich meine grösste Frage, weil ich einfach nicht verstehe, warum. Also ich habe eigentlich keinen Grund gehabt. Und das Zweite, was bei diesem ärztlichen Zeugnis, ich habe dann überlegt für mich, hey, was wäre passiert, wenn da würde stehen, das Kind ist apathisch, schreit, hat krumme Finger oder weiss ich was, hätten sie dann geschrieben, ist nicht zur Adoption geeignet. Das finde ich verrückt. Die haben mich angepriesen wie irgendeine Kuh auf dem Viehmarkt. Wirklich, das finde ich verrückt. Und das haben sie dann geschickt.
Wirklich verrückt.
Mit dem bin ich dann ins Heim gekommen und natürlich als gut geeignet ausgewiesen worden, weil ich ja freundlich bin. Aber das hat mich wirklich am meisten beschäftigt, immer, dass in allen Briefen über mich immer steht, ich sei freundlich. Und ich lache so viel und ich habe nie verstanden, warum. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, ich hätte doch nichts zum Lachen gehabt, ganz ehrlich. Und das frage ich mich bis heute, hey, wie habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Das nimmt mich wirklich Wunder, ob das so eine, weißt, ob das etwas Genetisches ist, dass einfach irgendwie das Gefühl hast, ich habe den Überlebensdrang irgendwie in mir. Oder ob ich einfach gemerkt habe, wenn ich die ganze Zeit schreie, sind die Leute nicht so freundlich zu mir, ich weiß es nicht. Das ist wirklich das, was ich am meisten daran herumstudiere. Weil das habe ich schon bis heute. Ich bin bis heute wirklich etwas Positives. Und scheinbar habe ich das einfach häufig schon vorher, ja.
Bist du mal in Therapie gegangen? Hast du das mal verarbeitet mit jemandem zusammen?
Ja, also ich bin gegangen zu jemandem, den ich vorher schon gekannt habe. Ja, wirklich immer sehr so meine Grenzen auch dort gezogen. Aber es hat mir schon viel genützt. Also ich habe dort zum Beispiel wirklich auch gelernt, auch mal verrückt zu sein. Auf meinen Vater, auf meinen Vater in meiner Familie. Über andere Sachen, das habe ich dort auch mal gelernt, das war auch mal cool gewesen. Ich glaube, was ich sehr habe mitgenommen habe, ist so das besser zu mir schauen. Das habe ich von dort wirklich sehr mitgenommen. Ja. Aber es gibt sicher noch viel zu tun.
Schau, das ist jetzt auch ein weiterer Schritt auf deiner Reise, dass wir jetzt da miteinander darüber reden und dass du deine Geschichte zum ersten Mal öffentlich erzählst.
Ja.
Von dem her schauen wir mal, Anna.
Ja, weil es ist nachher, also ich habe dann gemerkt, eben, ich möchte einen Schritt weitergehen, bevor wir jetzt hier sind, wo wir heute sind, und habe gemerkt, jetzt habe ich endlich den Namen von meinem Vater. Mhm. Ich habe den gelesen und immer wieder gelesen und gegoogelt und alles herausgefunden, was man irgendwie herausfinden kann. Und habe nachher gedacht, so, jetzt schreibe ich dem. Aber ich habe einfach grossen Respekt davor, weil ich gewusst, das habe ich herausgefunden, dass der nicht allein lebt. Also ich wusste, er hat eine Frau, der hat mindestens ein Kind, das ist natürlich schon lange erwachsen, aber ich habe mir einfach vorgestellt, okay, jetzt schreibe ich einen Brief und die Frau geht sicher jeden Tag den Briefkasten lernen und dann ist das so eine Handschrift mit Post und dann muss der erklären, was das ist. Und das hat mir einfach unglaublich leid getan. Ich dachte, du armer Tropf. Aber etwa nach einem Jahr habe ich das Gefühl gehabt, dann musst du jetzt durch. Das muss jetzt einfach sein.
Ja.
Und dann habe ich auch ganz Menge Anlauf, wirklich seitenlänge Briefe und kurze Briefe und blöde und bessere und wirklich Blöcke durchgelassen, Briefe geschrieben. Und irgendwann habe ich dann einen geschrieben, den ich auch abgeschickt habe. Ich lese nicht ganz vor, das ist, er ist zwar nicht lang, aber es gibt Sachen, die ich jetzt hier nicht sagen kann. Und er ist wirklich ganz kurz, aber der Anfang heisst, also 2018 habe ich den geschrieben erst. Lieber Papa, da bin ich. Purzle kopfüber und ungefragt in dein Leben. Mein Name ist Anna, ich bin deine Tochter. Und dann habe ich so etwas von mir geschrieben, habe gesagt, was jetzt mit ihm passiert, wenn er einen Brief liest, und auch, dass es mir leid tut, dass ich diesen Weg gewählt habe. Aber ich habe nicht gewusst, wie, weil anrufen wäre ja wahrscheinlich noch döfer. Und dass ich mich sehr würde freuen, wenn wir uns mal sehen könnten. Pass gut auf dich auf, ich grüße dich lieb, Anna. Und dann habe ich mir natürlich schon überlegt, was mache ich jetzt, wenn wieder nichts kommt. Das habe ich ja schon gekannt. Und dann ist es aber wirklich 2 Wochen gegangen. Und ich habe es schon gesehen am Kuvert, weil jemand mit so einer alten Schrift schreibt mir sonst keine Briefe. Und den kann ich auch nicht vorlesen, der ist sehr persönlich zu stören. Aber es steht, «Hoi Anna, dein Brief überrascht mich unglaublich.» Dann erklärt er, wie er jetzt lebt. Was passiert ist, wo am Schluss schreibt er, ich habe einmal versprochen, nicht über dich zu reden, daran halte ich mich, ich hüte das Geheimnis bis an mein Lebensende. Liebe Grüße. und das war dann so ein bisschen eine Mischung von mir. Also einerseits habe ich das Gefühl, leck Bobby, da meldet sich tatsächlich jemand. Das Zweite, was mich sehr gefreut hat, ist so ein bisschen ein persönlicher Einblick in das Leben, wo ich ja bei meiner lieblichen Mutter nie eine Möglichkeit hatte, wo ich gemerkt habe, hey, der kann mir erklären, warum das gerade so schwierig ist, ob ich jetzt das verstehe oder nicht. Und ich weiss jetzt, dass ich tatsächlich in sein Geheimnis bin, wo niemand etwas weiss. Und dass das der Grund ist, warum er sagt zwischendrin, er würde sich gerne mit mir treffen, aber er kann sich nicht vorstellen, wie er das einfädeln sollte. Also eigentlich, so wie das Gefühl, hey, der ist, also ich habe das Gefühl, er ist weiter, als jetzt meine liebliche Mutter ist, weil er hat die Geschichte wie so ein bisschen zu Faden geschlagen für sich. Er weiss, warum das nicht geht oder warum das er glaubt, dass es nicht geht, dass er nie darüber wird reden. Aber ich habe wenigstens eine Antwort bekommen und er sagt so, liebe Grüße, ich bin zwar da, aber ich kann nicht. Und das hat mich sehr gefreut. Und andererseits habe ich dann weiter zurückgeschrieben. Ich habe wieder zurückgeschrieben und das weiss ich gar nicht. Einfach so ein bisschen, hey cool, danke vielmals. Das erste Mal antwortet mir jemand. Kannst du mir noch ein bisschen mehr erzählen? Wie geht es dir? So in dem Sinn. Und dann hat er ganz kurz zurückgeschrieben und gesagt, du darfst mir nicht mehr schreiben. Versteh das bitte, meine Situation ist so kompliziert, du darfst mir nicht mehr schreiben. Liebe Grüße. Und dann habe ich wirklich nicht mehr geschrieben. Und habe aber nachher zum 46., 47. und 48. Geburtstag das erste Mal in meinem Leben ein Geburtstagskärtchen von einem meiner lieblichen Eltern bekommen. Also an diesen Geburtstag hat er jedes Jahr gedacht, er hat mir jedes Jahr ein Kärtchen geschickt. Außer das Jahr nicht. Das war ja jetzt gerade letzte Woche, vor zwei Wochen, mein Geburtstag. Ja, also das hat mich jetzt nicht mal irgendwie mögen. Mit euch die erste Corona-Zeit beunruhigt mich das eher, weil das ist ja auch nicht ganz der Jüngste. Und ich denke, ich habe dann plötzlich gemerkt, leck, mir würde mir das jemand sagen. Wenn er stirbt, erfahre ich das. Es wäre ja schon super, ich könnte ihn im Spital besuchen oder so. Aber wahrscheinlich würde ich es tatsächlich nicht erfahren, ich weiß es nicht. Und so Zeug ist eigentlich das, was mich mag. Weil ich merke, er würde. Also wenn er jetzt allein auf dieser Welt würde stehen, er käme sofort. Das Gefühl habe ich bei meiner lieblichen Mutter nicht. Weil ich glaube, wenn sie allein ist auf dieser Welt, hat sie mich eben noch im Keller. Immer noch dabei. Und das Gefühl habe ich bei ihm nicht. Bei ihm sind es wirklich die Umstände von seiner Frau, seiner Kind, wo er einfach nicht den Mut hat, zu sagen, du, vor 49 Jahren im Fall, muss ich noch etwas sagen. Und das ist, ja, das hat so ein bisschen dafür oder wieder. Mir auch jetzt natürlich, weil ich würde mit ihm einfach stundenlang irgendwo spazieren und einfach alles fragen. Und auch alles erzählen, was ich gerne wissen möchte. Und das reut mich. Und ja, und mein Halbbrütsch von einem weiss ich, bei dem habe ich natürlich den schon auf Google Maps habe ich den schon gestalkt. Der hat einen schönen Bauernhof. Und, ja, und von dem habe ich sogar die Handynummer. Also wenn ich mal auf einen falschen Knopf komme, dann läutet es bei dem. Und das, also das würde ich einfach nie machen. Ich würde das nie machen. Ja, einfach aus Respekt. Aber gelustet tut es mich schon. Tatsächlich, manchmal schon.
Ja, wo er hat ja eigentlich auch ein Recht darauf, dich zu kennen, oder?
Ja, vielleicht fände er das sogar cool.
Ja.
Und das ist das, was ich ganz am Anfang habe gemeint. Also ich merke, für mich ist jetzt da eigentlich fertig, ausser jemand von denen kommt jetzt auf mich zu. Die wissen ja alle, wo ich bin. Ausser jemand findet für sich einen Weg und sagt, auf dem Sterbebett oder ich weiß auch nicht wann, jetzt machen wir das noch. Weil ich merke von mir, wenn ich mir überlege, hey, wenn ich jetzt wüsste, in einer Woche ist fertig, was würde ich bereuen? Dann wäre es tatsächlich das, dass ich meine Eltern nie gesehen habe. Dass ich meinen lieblichen Eltern wirklich nie in die Augen schauen konnte. Nicht weiss, von wem ich was habe. Nicht weiss, ob ich ihnen irgendwie in meiner Art ähnlich bin. Das würde mich, also das würde mich wirklich sehr mögen. Aber die Chance, dass es so wird sein, ist gross tatsächlich. Und durch das, also das Einzige, eben jetzt, wir reden jetzt zusammen, das ist jetzt so ein bisschen etwas, wo ich das Gefühl habe, ja, komm, jetzt probiere ich mal das. Ja, einfach, dass wieder so ein bisschen etwas nochmal passiert, etwas Neues, aber das Einzige, was ich jetzt mit mir so ein bisschen abgemacht habe, an gewissen Tagen, was mich so ein bisschen überkommt, kann ich tatsächlich nicht ausschließen, dass ich das mal mache, ist, dass ich wirklich mal in all die Dörfer fahre und einfach mal einen Tag so ein bisschen in der Nähe von diesen Häusern, wo ein Bänkchen hocken und einfach schauen, wer da ein- und ausgeht. Ich würde nichts sagen, ich würde mich wieder zu erkennen geben oder sonst etwas, aber echt, dass ich wenigstens mal schauen dürfte. Und das mache ich vielleicht tatsächlich. Also so nach wie jetzt bin ich noch nie gewesen, aber bei mir geht das meistens noch zwei Jahre. Aber da hätte ich noch vor einer Zeit immer gesagt, das mache ich nie. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich wirklich keine andere Wahl und ich merke, es ist einfach nicht fertig. Für mich ist es nicht fertig. Ja, vielleicht mache ich das mal. Vielleicht kreuze ich mal in diesen Dörfern auf und laufe einfach einen Tag lang durchs Dorf. Das werde ich, wo immer wieder am gleichen Haus ein bisschen bleibt stehen. Ja, vielleicht mache ich so etwas. Aber mehr, also ich glaube, ich werde nie anrufen oder so. Nein, ich glaube, das mache ich nicht.
Es ist eine riesige Gratwanderung. Und auf der anderen Seite, du siehst eben auch, mit ihrem Geheimnis, das sie entschieden haben, dass es ihr Geheimnis ist, wie über dein Leben auch entscheiden.
Ja. Also, als ich so gezweifelt habe, hey, kann ich jetzt dem den Brief schreiben? Wie doof ist das, wenn er seiner Frau erklären muss? Also, im Fall, ich glaube, Er hat erklärt, dass ich die Einladung schicke für ein Jahrgängertreffen, weil ich auf alle Folgebriefe hinten drauf müssen seinen Jahrgang schreiben, als Erkennungszeichen. Das habe ich natürlich gemacht. Aber eben, ich, ja, das haben mir viele auch gesagt. Ich habe gesagt, ja, aber hey, du musst nicht immer Rücksicht nehmen. Die haben ja auch nicht Rücksicht genommen in dem Sinn. Aber ich gehe einfach immer davon aus, dass sie einfach nicht anders können. Und ich kann ja anders. Aber vielleicht komme ich tatsächlich irgendwann schon noch an den Punkt, wo ich mal, also jetzt gerade so bei meinem Halbbruder, wo ich das Gefühl habe, ja, der betrifft jetzt nicht. Also, ich weiß auch nicht, vielleicht würde ich noch etwas erben, keine Ahnung, vielleicht erbe ich noch etwas weg, keine Ahnung, ich weiß doch das nicht. Aber einfach, dann würde ich das nicht so betreffen. Dann würde ich vielleicht am ersten Mal sagen, hey, hallo, im Fall, unser Vater ist der gleich. Ja, der würde durchgehen, wahrscheinlich. Ja, ich weiß es nicht, vielleicht mache ich das irgendwann.
Vielleicht hat er auch unglaublich Freude, dass er plötzlich eine Schwester noch hat in seinem Leben.
Also das ist möglich. Das ist schon möglich. Also ich hätte mega Freude.
Aber dein Vater in den zwei Briefen, die du bekommen hast, hat dir dann nicht können mehr sagen über die Umstände, was genau passiert ist bei deiner Geburt oder vor deiner Geburt. Das hast du nicht herausgefunden.
Nein, er hat einfach geschrieben, dass sie eine Beziehung hatten, die sie aber nachher aufgelöst haben vor meiner Geburt. Und er hat aber immer, also das hat mich sehr gefreut, im Vaterschaftsprotokoll zum Beispiel steht der Wortlaut, weiß ich nicht genau, aber dass er wirklich sofort die Vaterschaft anerkannt hatte. Und als ich das gelesen habe, habe ich das Gefühl gehabt, ah super. Also wenigstens hat er nicht irgendwie noch gesagt, das bin ich nicht gewesen.
Ja.
Also das, so Zeug freut mich natürlich sehr, weil ich das Gefühl habe, also gut, immerhin. Ja. Aber ja, ich würde mich über jeden natürlich unglaublich freuen. Und es würde mich umgekehrt wahnsinnig reuen, wenn das nie möglich wäre. Ja, das würde mich wirklich sehr reuen.
Ich bin gespannt, ob wir, wenn wir das ausstrahlen, wenn irgendjemand etwas weiss oder irgendwie jemand sagt, hey, die Geschichte kommt mir bekannt vor oder das könnte doch sein oder komisch, ich habe doch einen mega schönen Bauernhof, vielleicht bin ich das ja. Wie alt ist dein Halbbruder? Wie können wir das ja noch sagen?
Das weiß ich nicht genau. Warte, jetzt, der muss ein bisschen jünger sein als ich. Ich würde sagen, 43, so. Irgendwie. Also
anfangs 40.
Er hat zwei Mädchen. Mehr sage ich nicht.
Also schöner Bauernhof, zwei Mädchen. Darf sich sehr gerne bei uns melden. Und wir würden das dann natürlich weiterleiten.
Ja, sehr gerne.
Und auch sonst, wenn jemand vielleicht sich sehr gut kann identifizieren mit dieser Geschichte, dann würden wir dann natürlich mit dir den Kontakt auch herstellen, weil wir haben uns ja entschieden, wir tun nicht deinen Namen voll mit diesem Podcast in Verbindung bringen, wo halt einfach, ja, ich meine, eben, muss ja nicht jeder, der auf Google geht, als erstes deine ganze persönliche Geschichte erfahren, das ist nicht nötig. Aber ich fühle mich wahnsinnig geehrt und ich glaube, das geht auch allen so, die jetzt hier zulassen, dass du mit uns deine Geschichte und deine so persönlichen Gedanken geteilt hast. Bis dahin.
Bis ja, dahin. Wir schauen. Ja, merci es ist euch kleine, vielmal. Es hat mich sehr
es ist ein kleiner Cliffhanger, gell? Es ist ja nicht fertig. Es ist wie bei einer Staffel. Jetzt geht's, vielleicht geht es dann noch weiter. Und,
ja, ich hoffe es. Also ich hoffe es. Ja, ich hoffe, es geht weiter. Es war immer so, dass ich nicht gewusst habe, wie geht es weiter und plötzlich ist es irgendwie gegangen. Ich bin einfach nicht die aktiv so fest guselt. Ich habe immer das Gefühl, es kommt, was kommt. Ich hoffe es.
Mein Vertrauen ist für mich schon mal ein Riesengeschenk. Ich schätze das extrem, auch unseren E-Mail-Wechsel vor dem Gespräch. Und ich denke auch, das ist überhaupt nicht fertig an diesem Punkt. Ich glaube, wir bleiben weiterhin in Kontakt. Und ich bin sicher, dass es ein weiteres Kapitel wird geben in deiner Geschichte, wie es dann halt auch immer aussieht, gell?
Ja, ich bin gespannt. Merci euch ganz vielmal.
Und ich freue mich für dich und mit dir, dass du es zu deinem eigenen Erstaunen schon fast geschafft hast, in deinem ganzen Leben von Anfang an immer so einen fröhlichen, positiven und optimistischen Mensch zu bleiben. Das finde ich eine Riesenleistung.
Ja, das freut mich tatsächlich auch sehr. Danke. Meine Familie kennt auch die andere Seite. Aber meistens bin ich so.
Aber Anna, das kennt jede Familie. Das wird auch meine Bestätigung von dem her. Schon gut so.
Merci vielmal.
Danke dir, Anna. Merci. Alles Gute wünsche ich dir.
Ja, dir auch. Tschüss.
Wenn
Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz fest über eure Unterstützung freuen. Unter www.anyworkingmom.com/danke könnt ihr uns direkt mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Wir sagen schon mal, merci vielmals. Das ist mal ehrlich, der Podcast von Anyworking Mom.
Danke vielmals fürs Zuhören.
Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf www.anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich.